Hey, hallo zusammen. Willkommen zum Leitmotiv-Podcast. Mein Name ist Sophia Hembeck. Ich darf heute mal das Intro Gast moderieren. Ja, was passiert in dieser Folge? Ich bin Gast und daher reden wir irgendwie sehr viel über mich. Es ist ein bisschen merkwürdig, mich dann auch noch selbst anzumoderieren. Wir reden viel darüber, was ich derzeit studiere. Und ja, wie das so ist, noch am Anfang irgendwie seiner Karriere oder wie man auch immer das nennen will, ist zu stehen. Und wir reden über Yoga und über ganz viele Serien, unter anderem sehr viel über Buffy. Ja, und dann reden wir eigentlich ganz viel darüber, wie es gerade ist, so Mitte 20 zu sein, glaube ich, weil ich Mitte 20 bin und deswegen findet sich das irgendwie an vielen Stellen des Gesprächs wieder, wenn man jetzt so sagen müsste, was so das große Thema ist. Und ja, den Rest hört ihr dann im Podcast. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und willkommen zur Folge 24 von Leitmotiv. Ich hoffe, es hat alles geklappt und es gab gerade eine andere Anmoderation als sonst, nämlich von Sophia Hembeck. Hallo Sophia.
Hallo.
Sophia ist mir irgendwann in den letzten Monaten so im Netz über den Bildschirm gelaufen, weil ich auf deinen Podcast gestoßen bist, weil du warst erstmal meiner Wahrnehmung Podcasterin mit dem Podcast Unprätentiös und bist aber auch, das werden wir wahrscheinlich nachher noch in Ruhe aufdröseln, Studentin und hast viele Dinge schon studiert und studierst gerade szenisches Schreiben. Da werden wir gleich drüber reden. Am Anfang aber meine Lieblingsfrage, die ich wahrscheinlich diesmal zweiteilen muss, nach deinem Twitter-Namen. Ich glaube, dein richtiger Twitter-Name ist einfach Sophia Hembeck. Mhm. Gibt es da auch eine Geschichte
zu?
Das
ist einfach mein echter Name. Gibt es nicht
so einen Schaffensmoment, wo du dachtest, wie nenne ich mich denn? Du musst ja die Entscheidung getroffen haben.
Mhm. Ich habe schon irgendwie gedacht, dass ich hatte vorher mal einen Twitter-Account.
Ah. Wie hieß der denn?
Oh ja, wie hieß der? Ah ja, da war ich 18 oder so und dachte, es musste ein bisschen englischer klingen. Und dann, der hieß Sophie Fontaine. Und das war mein Twitter-Name.
Und dann bist du jetzt geläutert in deinen richtigen Namen sozusagen.
Ja, ich hatte das Gefühl, mein Nachname ist so selten und der soll mal da draußen im Netz stehen.
Und wahrscheinlich auch, wird er mal falsch geschrieben? Nee, bei Hembeck wahrscheinlich nicht. Ne? Ich habe ja, mein Name wird immer falsch geschrieben, immer. Aber du heißt ja auch noch Unprätentiös. Mhm. Also zumindest heißt dein Podcast so. Mhm. Warum Unprätentiös?
Das ist noch gar nicht so lange her. Da hat jemand das zu mir gesagt, dass ich immer so unprätentiös sei. Und dann dachte ich, das klingt gut. Nehme ich das mal als meinen Podcast-Namen beziehungsweise auch Blog-Namen. Also es war so, das hat irgendwie resoniert.
Ja, also vor mir sitzt eine junge, unprätentiöse Frau. Ich kann ja kurz mal was zu deinem Podcast sagen, weil der ist nicht so bekannt, zumindest, ist ja auch erst noch relativ jung. Ich glaube, 8 Folgen hast du bisher gemacht. Was mir an deinem Podcast so gut gefällt, sind 2 Sachen. Also das erste ist, du hast eben immer so ein schönes Intro. Ich glaube, deswegen bin ich einfach total hängen geblieben. Kommt immer so ein bisschen so Gitarrenmusik. Und dann erzählst du, was passieren wird. Du spoilerst immer deine Folge oder fässt die so zusammen. Das finde ich sehr schön. Und da gleitet man immer so in so eine Stunde Unterhaltung rein. Du lädst jedes Mal eine Frau ein und die redet irgendwie über ein Thema. Du machst was ich schon immer machen wollte, aber nicht schaffe. Du veröffentlichst immer an einem bestimmten Tag im Monat, am 7. Ich habe sehr viel Respekt davor, ich schaffe das leider nicht. Ich hatte das auch schon mal überlegt, aber ich krieg das leider nicht hin. Und was ich sehr interessant fand, war eben, dass die Themen, über die du in deinem Podcast sprichst, so nicht so typische Podcast-Themen sind. Also es geht weder um Technik noch ums Internet, sondern Sachen, die wahrscheinlich so aus deinen Theater- und medienfokussierten Studien so heraus sich ergeben. Genau, das war eine schöne Ablenkung. So, das gefällt mir sehr gut. Aber wir können ja erstmal dazu kommen, was du so machst. Daraus ergibt sich eigentlich auch ein bisschen, worum es in deinem Podcast geht. Zum Beispiel auch keinen Meta-Podcast machen wollte, in dem man über Podcast spricht. Du studierst szenisches Schreiben. Bitte erklär mir, was das ist.
Das ist prinzipiell erstmal Theaterstücke schreiben, aber auch Hörspiel oder Drehbücher. Das geht 4 Jahre lang und man sitzt in einem Raum mit 6 anderen Leuten und hat dann so einmal die Woche trifft man sich und hat dann Textbesprechungen und kritisiert sich gegenseitig und dann gibt's noch so verschiedene Workshops mit Leuten aus dem Bereich. Also einen tollen Workshop mit René Polisch zum Beispiel. Und jetzt letztens auch einen mit Christian Schwocho, das ist ein Filmregisseur. Mhm. Und genau, das dreht sich so viel ums Schreiben, vor allen Dingen halt um Dialoge und also eben szenisches Schreiben. Es ist anders als literarisches Schreiben. Wir schreiben keine Romane oder so, sondern es geht um die Szene.
Du schreibst, also du studierst an der Universität der Künste, an der UdK. Und du hast gesagt, das hast du auch vorhin so im Vorgespräch, hast du öfters gesagt, eine Klasse. Ich stelle mir jetzt Studium immer so vor, man besucht Seminare und Vorlesungen. Das ist bei euch anscheinend irgendwie anders.
Ja, es ist so ein bisschen wie in der Schule früher, nur noch kleiner. Also genau, wir haben einen Stundenplan. Man kann im Prinzip nichts wählen und man hat auch Anwesenheitspflicht. Also es ist wirklich 5 Tage die Woche Schule.
Hast du auch richtig so ein Hausaufgabenheft oder so? Also,
das zum Glück nicht. Aber ja, es ist einfach ein sehr konzentriertes Lernen, würde ich sagen. Und
warum ist das so? Also warum ist das so anders als in anderen Studien? Gibt es einen Grund für?
Naja, in erster Linie ist es ja ein künstlerisches Studium und naja, es geht irgendwie darum, dass wir, denke ich, aneinander wachsen und voneinander lernen. Und dazu ist es wichtig, dass wir uns oft genug sehen, um das dann auch wirklich wahrzumachen. Also Schreiben, Lernen ist ja sowieso so eine Frage. Das tut man dann nicht. Also man muss schon irgendwie, man bringt eigentlich was mit, nämlich ja so ein gewisses Talent und aber auch ein Wille, mit anderen Leuten über sein Schreiben zu sprechen. Und ja, dazu ist es irgendwie ganz wichtig, dass man das irgendwie in diesem Rahmen, glaube ich, macht, dass man da sehr committed ist. Also, wie heißt das deutsche Wort? Ja, dass man sich da engagiert.
Engagiert, ich hätte jetzt auch engagiert gesagt. Ja, committed ist so ein schönes englisches Wort, wenn man es so schlecht übersetzen kann. Das verstehe ich. Also es geht darum, erstmal überhaupt, dass man eine feste Gruppe ist. Und ihr gebt euch dann die Texte, die ihr schreibt, gegenseitig und sprecht dann darüber.
Genau, also jede Woche ist jemand anderes dran. Dann lesen wir das und dann reden wir darüber. Und manchmal bringt jemand nur eine Idee mit und dann entwickeln wir zusammen irgendwie was. Oder manchmal bringt auch jemand ein fertiges Stück schon mit und dann, also je nachdem, was man so für ein Bedürfnis hat, bringt man dann halt Sachen mit. Also ich hatte schon beides dabei. Ich hatte mal eine Idee dabei und ich hatte auch schon mal ein fertiges Stück dabei.
Kannst du mal ein Beispiel für eine Idee geben? Also was ist so eine Idee, die man so mitbringt?
Eine Idee ist im Prinzip, man hat irgendwie, ja, es kann was ganz Kleines sein. Es kann sein, ich habe neulich jemanden in einer Bahn gesehen und dann ist das und das passiert und das fand ich interessant. Oder es kann sein, mich beschäftigt gerade irgendwie dies und das Thema. Also das ist so, Idee ist so, ja, so eine Art Keimzelle im Prinzip, aus der was wachsen kann. Vielleicht hat man ein Gespräch gehört, das man irgendwie spannend fand oder es gibt irgendwie einen Konflikt, der einen interessiert. Ja. Willst du was ganz Konkretes?
Nö, das muss, ich kann mir, also mir ging es jetzt eher darum, wie konkret sozusagen die Ideen sind. Aber ich verstehe das, habe das jetzt so verstanden, dass es wirklich genau um doch noch was sehr Abstraktes geht. So, dass so ein Satz könnte auch eine Idee sein oder so.
Genau, wenn das irgendwas ist, wo man irgendwie, sag ich mal, 2 Stunden lang drüber reden kann, will, dann ja.
Ja. Und ich Hab drüber nachgedacht, also weil du ab und zu twitterst du auch so, dass du jetzt gerade an einem Stück schreibst und du hast jetzt auch erzählt, dass ihr darüber redet. Und ich kenne das ja zumindest vom Blogartikel schreiben. Man schreibt was und ich gebe auch mittlerweile sehr oft meine Artikel vorher Freunden oder meiner Frau und dann kriege ich Kritik und das hilft mir auch sehr. So musste ich lernen, dieses Kritik annehmen können, aber das funktioniert sehr gut. Und ich habe darüber nachgedacht, dass der Unterschied aber zum szenischen Schreiben ja der ist, dass das szenische Schreiben, also ihr produziert ja Texte, die noch nicht in der Form sind, in der sie nachher wirklich rezipiert sind. Also ihr schreibt ja mal eine Vorlage, ne? Also für ein Theaterstück oder für ein Hörstück oder so. Und wie funktioniert das, sowas zu kritisieren, wenn es, also ich, ja, du meinst, du weißt, glaube ich, was ich sagen
man,
will, ne?
Wenn man den Regisseur oder die Schauspieler sozusagen noch nicht kennt und die ja eigentlich einen großen Teil davon eigentlich ausmachen. Ja, das ist ganz schwierig. Manchmal wird dann nämlich auch sowas gesagt wie, das kann ich mir auf der Bühne nicht vorstellen oder das kann ich mir jetzt eher als Hörspiel vorstellen oder das ist irgendwie, wie soll man das machen oder so? Das ist jetzt eher ein Film. Ich finde immer, dass es, darum geht es eigentlich seltenst. Also, wo es oft eher darum geht, wenn es kritisiert wird, ist eher die Frage nach, wie ist die Dramaturgie, wie ist der Spannungsbogen, wie ist die Sprache, ist die einheitlich, wie sind die Figuren, hat man überhaupt Figuren? Das sind dann auch noch so Fragen, also was für eine Art von Theater macht man da eigentlich? Und es ist in der Tat schwierig und es ist auch schwierig für einen selber zu wissen, okay, ich schreibe jetzt das und ich habe mir da was vorgestellt und dann geht es irgendwie so in diese Box von Theater und dann abwarten, was dabei rauskommt. So, dass manche lösen das dann über irgendwie so sehr akribische Regieanweisungen, die dann aber trotzdem nicht befolgt werden können im Endeffekt. Und andere sind dann so, nicht mal eine Figurenbezeichnung oder so, die dann nur den Text reinwerfen. Also,
hast du denn schon mal von ein Stück, das du geschrieben hast, irgendwie umgesetzt gesehen oder gehört?
Ich habe sehr früh schon angefangen, für Theater zu schreiben, in Form von, ich habe mit 17 eine Theater-AG gegründet an meiner Schule damals noch und habe dann ein Stück geschrieben und das auch selber inszeniert und aufgeführt. Also da war dann quasi, gab es diesen Schritt nicht, sondern ich durfte auch Regie machen. Und dann mein zweites Stück habe ich in Wien mit 21, war ich da, das ist jetzt auch schon 4 Jahre her, da habe ich auch selber Regie geführt und dann mit Studenten zusammen das in so einem Off-Theater aufgeführt. Und nach dieser Erfahrung habe ich dann aber das Bedürfnis wirklich gehabt, so okay, ich möchte das eigentlich mal jemand anderem geben und mal gucken, was der so damit macht und auch mal in diese Ungewissenheit so ein bisschen mich reinwerfen. Ist aber bisher leider noch nicht, stimmt gar nicht. Habe ich ganz verdrängt gerade. Es ist tatsächlich einmal passiert, genau. Am Schauspielhaus Wien. Da habe ich so eine Schreibklasse gemacht und da hat eine Regisseurin eine Szene von mir eingerichtet. Und das war, jetzt fällt mir das gerade alles ein.
Schön, dass wir darüber reden.
Das ist so, oder? Ja, ich habe das total vergessen gerade. Ja. Das ist total lustig. Stimmt. Das war eine ganz schreckliche Erfahrung.
Ah, du hast es traumatisch abgespalten.
Okay. Ja, ich habe das so, war gar nicht mehr da. Stimmt. Nee, da ging es nämlich tatsächlich um, ich sollte was in meinem Text ändern und fand das, die haben da irgendwie sich viel zu viele Gedanken gemacht und ich sollte da was streichen und dann habe ich gesagt, nee, das gehört so und wenn das jemand falsch versteht, dann soll er sich mit mir auseinandersetzen, aber ich hatte auch nicht das Gefühl, dass man es, das war irgendwie sehr, sehr schwierig, aber ich habe dann gesagt, ich ändere das nicht und dann ist auch nichts passiert. Also es hat niemand falsch verstanden, alles war gut und ich habe das Gefühl, ich muss jetzt erzählen, was gestrichen wurde.
Musst du nicht, aber musst du nicht, aber wenn du willst, wäre es natürlich interessant, ja.
Ich kann es erzählen, ja. Das Stück ist bis heute leider noch nicht fertig geschrieben.
Deswegen auch eine Szene, das war sozusagen was rausgelöst.
Genau, das ist bisher immer noch ein Stück Anfang geblieben, wird aber irgendwann zu Ende geschrieben werden. Aber gerade ist irgendwie nicht der richtige Zeitpunkt. Es ist ein Stück, das handelt von Thailand und Deutschland und ist so eine Patchwork-Familiengeschichte. Ich habe selber ein Jahr in Thailand verbracht mit 16, deswegen daher kam so ein bisschen die Inspiration. Und da ging es darum, dass es eine thailändische Mutter gab und eine deutsche Mutter. Und in der Szene, die rausgegriffen wurde, wird die auch als deutsche Mutter bezeichnet. Und das war dann irgendwie ein Problem, weil das dann möglicherweise auf NS-Zeit irgendwie zurückgeführt werden könnte, weil es aus diesem Kontext heraus quasi losgelöst ist, wo es eigentlich quasi Sinn macht. Und dann habe ich aber irgendwie das Gefühl gehabt, ja, aber wenn man das jetzt unbedingt machen will, dann ist das schon irgendwie sehr, also, ja,
schwierig. Das, ich meine, das ist natürlich eine klassische Auseinandersetzung, ne, was, also für mich war ja interessant, dass erst nach der Schule, also in der Schule hat man immer so dieses, was wollte uns der Künstler damit sagen, Interpretation gemacht. Und nach der Schule erst habe ich gelernt, dass es auch eine andere Herangehensweise gibt, nämlich dass es gar nicht wichtig ist, erstmal, was der Künstler damit sagen wollte, sondern es ja darum geht, was du verstehst an dem Text. Und ich, also sagen wir mal so, ich kann das jetzt auch könnte es jetzt nachvollziehen, wenn jemand sagt, ja, das heißt ja immer deutsche Mutter, das könnte man jetzt ja problematisieren. Das fände ich dann aber auch erstmal gar nicht so schlecht. Kann man ja machen, so, ja. Das ist ja ein Gesprächsangebot, so ein
Stück irgendwie. Eben, das habe ich nämlich auch gedacht, dass man, also da wird auch nichts anderes irgendwie gesagt in dem Kontext, aber dass man, warum nicht darüber nachdenken und warum nicht auch sich überlegen, warum ist das ein problematischer Begriff oder warum könnte das ein problematischer Begriff sein.
Ja.
Ja, deswegen fand ich das auch nicht sinnvoll, das zu streichen und ja, hab das deswegen auch
durchgesetzt.
Gesagt, nein.
Die deutsche Mutter verlässt mein Stück nicht. Nee, aber das ist auf jeden Fall interessant sozusagen, also was es da für künstlerische Auseinandersetzungen gibt an so einem Stück. Und wie war das dann zu sehen?
Naja, man sieht es ja immer in den Proben dann auch.
Ja.
Also nicht immer eigentlich, normalerweise ist man gar nicht dabei bei den Proben oder in der Regel ist man als Autor nicht dabei. Dadurch war es bei der Aufführung dann nicht anders, aber ich muss sagen, ich hatte das Gefühl, es hat wunderbar funktioniert und ich muss aber auch sagen, dass ich in meinen Texten relativ genau bin und eher weniger Spielraum für so, hier kann man jetzt was streichen und hier ist irgendwie unklar, was eigentlich gemeint ist, sondern ich bin eigentlich noch eher klassisch, so was das Theaterschreiben angeht. Also
du schreibst auch wirklich, du hast ja gesagt, es geht um verschiedene Medien, nicht nur Theater, aber du schreibst vor allen Dingen fürs Theater?
Naja, bisher ist das, wo ich so am meisten Erfolg hatte, würde ich mal sagen. Ich schreibe aber auch gerade an einem Drehbuch und würde eigentlich auch gern Richtung Film gehen später. Oder auch jetzt, je nachdem. Genau. Aber also es ist nicht so, dass ich sagen würde, ich schreibe nur Theater. Ich schreibe eigentlich alles, würde ich. Also ich würde mich nicht als Lyrikerin bezeichnen, aber alles, was so, also ob jetzt Roman, Kurzgeschichte oder Theater, sind unterschiedliche Medien oder unterschiedliche Formen. Aber es ist nicht, es ist alles irgendwie schön für mich und jede Geschichte muss halt irgendwie seine Form haben und man kann halt nicht immer sagen, so, das wird jetzt ein Theaterstück. Manchmal merkt man auch, okay, das wird jetzt eigentlich ein Roman oder so.
Also ich kann mir jetzt, glaube ich, erstmal ganz, ganz gut vorstellen, was du machst. Mich würde noch interessieren, hat man denn, wenn man sowas, also das ist ja, ihr lernt ja kreativ zu sein. Oder nee, ihr lernt nicht kreativ zu sein, ihr lernt, dass aus eurer Kreativität, was sagen wir, strukturiert Gutes irgendwie herauskommt. Mhm. Hast du dann einfach so ganz viel angefangene, fertige Stücke, Texte und so rumliegen?
Enorm viel. Und seitdem ich, also seit diesem, ich studiere da jetzt ein Jahr, beziehungsweise 3 Semester sind jetzt rum. Also seitdem sind ungefähr so 5 neue Projekte irgendwie in so Kinderschuhen, die bei mir rumliegen. Und da ist eine Menge so an.
Was macht man mit so Texten? Also ich habe ja das dringende Bedürfnis, wenn ich einen Text habe, den auf jeden Fall, oder auch eine Textidee, muss die so schnell wie möglich in einem Blogartikel landen. Das muss raus an die Öffentlichkeit. Das ist bei dir dann wahrscheinlich nicht so, ne?
Ja, es ist unterschiedlich. Also deswegen mag ich das Bloggen oder auch das Podcasten so gern, weil das so eine, es ist so unmittelbar. Also wenn ich jetzt irgendwas zu sagen habe, dann geht das raus und dann kann ich mir direkt irgendwie Feedback reinholen. Und dann gibt's aber irgendwie so Dinge, die mich einfach länger beschäftigen und wo ich einfach das Gefühl habe, okay, das muss erstmal so ein bisschen reifen und alleine sein und dann bringe ich es quasi raus. Und aber es ist auf jeden Fall, wie sich das anfühlt, dass diese ganzen Sachen rumliegen. Meistens fühlt man sich schlecht, wenn man das Gefühl hat, oh Gott, da sind ja noch so viele Sachen und eigentlich will ich das ja jetzt auch noch machen und eigentlich wollte ich noch ein Hörspiel irgendwie machen und so. Und am schlimmsten ist der Moment, wo man fertig mit was ist. Ich bin nämlich jetzt seit einer Woche fertig mit einem Theaterstück, was ich mit einer Freundin zusammen geschrieben habe. Und jetzt ist so, okay, was macht man als nächstes? Und dann hat man irgendwie so diese 5, 6 Stückanfänge und ist so, welcher denn jetzt? Also, und das ist manchmal wirklich eine sehr lange Reise, bis man dann den nächsten das nächste Projekt hat, ja.
Und wenn du jetzt so ein Stück fertig geschrieben hast oder hättest, bietet man das irgendjemandem an?
Ja,
wie läuft das?
Da gibt's Wettbewerbe oder auch, man kann es auch direkt an einen Verlag schicken. Ich habe jetzt heute lustigerweise 2 Sachen abgeschickt und an Wettbewerbe. Und genau, also das ist eigentlich so der klassische Weg.
Wettbewerbe,
dass man so,
okay.
Also als noch nicht bekannter Autor, als junger Autor, dass man das über Wettbewerbe macht. Da gibt's auch junge Dramatik und Förderpreise und sowas.
Okay, verstehe. Und an Verlag, wir werden dann Theaterstücke erstmal gedruckt? Also kommen die erstmal in Druck oder wie läuft? Ich hätte jetzt gedacht, dass man sich an einen Regisseur wendet oder an ein Theater. Wäre zum Beispiel eine Erwartungshaltung gewesen.
Das ist eher ungewöhnlich, dass man jetzt sich direkt ans Theater wendet. Also es gibt Leute, die auch tatsächlich an Dramaturgen schicken. Also wenn wäre auch eher schlau, es an einen Dramaturgen zu schicken, weil die im Prinzip die Stücke aussuchen und einen Spielplan machen. Regisseure haben da lustigerweise eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Also kommt auf den Regisseur an. Klar, wenn ich jetzt irgendwie sagen würde so, ey, weiß ich nicht.
Frank Castorf,
hier, ein neues Stück. Dann wäre es was anderes.
Der war aber unser Nachbar übrigens, aber gut, das ist eine andere Geschichte.
Ja, sehr spannend. Genau, also aber eigentlich, ja, wie das mit den Verlägen ist, da schickt man halt auch hin und dann bieten die das quasi dem Theater an. Also die, wenn die jetzt ein Stück toll finden, dann nimmt der Verlag das und dann bieten die Verläge, vertreten einen dann quasi.
Das heißt, die drucken das nicht, die sind dann dein Agent oder das musst du nochmal erklären, das verstehe ich noch nicht ganz. Also sag mal einen Verlag, an den man das schicken könnte, damit man so einen Namen hat.
Ja, ich überlege gerade. Ich habe noch nie was an einen Verlag geschickt, deswegen, wir hatten letztens mal einen Verlagmenschen da. Wie hieß der denn?
Na gut, sag mal.
Fällt mir gerade keiner ein.
Das sind aber dann Verlege, die schon darauf spezialisiert sind, auf solche Stücke anzunehmen.
Genau, es gibt, es gibt dann genau so kleine Theater, das sind ganz kleine Theaterverlege.
Okay. Heißt es Verlage oder Verlege? Verlage, oder?
Verlege?
Das ist ja peinlich. Okay, keine Ahnung, ja. Machen wir einfach weiter.
Kleine Theaterverlage, stimmt, ja.
Ja.
Egal.
Ich auch, ja.
Genau, und ja, die drucken das dann oft in so Anthologien oder sowas, gibt's das dann auch. Mhm. Aber Theaterstücke werden weniger gedruckt.
Also. Verstehe, und die gehen dann auf Theater zu und dann, ich versuche es einfach nur gerade so nachzuvollziehen, das ist für mich völlig neu, und dann sagt das Theater, ja, das Stück würden wir gerne aufführen, und dann kaufen die das sozusagen, das Recht vom Verlag dann.
So ungefähr, also ich muss ehrlich sagen, ich kenne mich da auch echt noch gar nicht aus, weil ich so weil mir das noch nicht passiert ist. Ich habe aber von Kommilitonen, die aus dem älteren Jahrgang sind, ja, man die kaufen dann irgendwie so das Aufführungsrecht. Mhm. Und dann, wenn das Ding noch nicht aufgeführt, Uraufführung, ist natürlich dann irgendwie ein bisschen mehr oder ist dann teurer. Und dann kaufen die auch so und so viele Aufführungen. Also dann irgendwie 10 Aufführungen und dann kriegt man noch Tantiemen. Aber das ist auch immer unterschiedlich. Also es gibt auch, man kann zum Beispiel auch ein Stück Auftrag kriegen. Da kann das, wenn man irgendwie schon 2, 3 Stücke geschrieben hat, dann kommt das Theater auf einen zu und sagt, hey, willst du nicht mal ein Stück zur Jugendbewegung, bla 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 machen oder also so. Mhm. Die haben dann oft auch irgendwie konkretere Ideen, wie das aussehen soll und dann kriegt man da so eine Pauschale auch manchmal oder genau, manchmal wird auch pro Karte quasi dann abgerechnet. Also man kriegt so eine Pauschale und dann irgendwie, wenn jetzt nur 2 Leute da waren, dann halt nicht so viel und genau.
Das mit den 2 Leuten kenne ich. Weiß gar nicht, ob wir drüber gesprochen haben. Ich komme ja eigentlich aus einer Familie mit einem Theaterhintergrund. Meine Mutter hat an der Ernst Busch gearbeitet, im Bereich Puppenspiel und der Puppenführungstechnik und Bewegungslehre gemacht. Und mein Stiefvater war Theaterwissenschaftler und hat Ausstellungen über Bühnenbilder gemacht. Und meine Mutter hat dann irgendwann das Anlagegang der Ernst Busch und hat dann lange Zeit in so einem Off-Theater gespielt, Theater ohne Namen, Kollwitzplatz. Und da kenne ich das aber am Wochenende 3 Leute in der Aufführung. Genau. Mhm. Das war ein bitterer Broterwerb gewesen. Aber ich habe das damals mit diesem ganzen Verlagsrechtskram und so, das habe ich alles nicht mitbekommen. Lag vielleicht auch dran, dass so oft Theater sich oft die Sachen auch einfach ausdenken, die sie spielen. Ja.
Genau, das ist ja dann auch nochmal die Sache. Also ich könnte ja zum Beispiel auch sagen, ich mache es einfach alleine. Also ich suche mir irgendwie ein paar Leute zusammen, ein paar Schauspieler und Off-Szene ist mittlerweile auch richtig groß und also da kann man auch viel machen. So, das ist halt, ja. Kommt halt auch ein bisschen drauf an, was man so macht.
Eine Freundin von mir wollte sich auch mal hat sich an der UdK beworben, da habe ich das mitbekommen, den Bewerbungsprozess von der UdK, der war ganz schön anspruchsvoll, die ist auch relativ weit gekommen, wurde aber nicht genommen. Mhm. Da ging es, glaube ich, um bildende Kunst. Hätte was total Schönes gemacht, hat mir auch gefallen. Gibt es bei euch, also bei Szenisches Schreiben, auch so Aufnahmeprüfungen?
Mhm. Die ist auch, ich bin einmal auch nicht genommen worden, 2 Jahre davor. Also die nehmen immer nur alle 2 Jahre auf und da bewerben sich so bis zu 300 Leuten. Und das ist so, dass man meldet sich an und dann kriegt man im November einen Brief und dann hat man einen Monat lang Zeit, bis Ende November so Aufgaben zu bearbeiten. Und also ein bisschen weiß man schon, was das so sein wird. Also die erste Aufgabe ist einfach 10 Seiten aus einem Theaterstück oder was man quasi gerade hat sozusagen hinzuschicken. Und dann gibt's so Schreibaufgaben so.
Also man schickt eine Arbeitsprobe sozusagen hin und genau. Was ist so eine Schreibaufgabe? Also
die Schreibaufgaben waren ganz schrecklich.
Ja. Prüfungen halt, ne?
Aber ja, so total absurde Aufgaben. Die eine Aufgabe war, halte eine Szene quasi bei deinem Begräbnis. Also man sollte eine Szene schreiben bei deinem eigenen Begräbnis mit mindestens 3 Personen. Und dann, was passiert, ist quasi, nee, und es sollte einen Konflikt geben oder irgendwie sowas.
Was gab es denn bei dir für einen Konflikt?
Ich habe diese Schreibaufgabe nicht genommen, man durfte sich das aussuchen. Ich habe mich da direkt gedrückt.
Schade.
Ich weiß gar nicht mehr, das war noch beim ersten Mal, wo ich mich beworben habe. Beim zweiten Mal habe ich, da waren ein bisschen bessere Aufgaben. Ich glaube, deswegen hat es auch geklappt, weil, ja, vielleicht auch wegen anderen Sachen, aber wie war die Szene denn? Genau, da sollte man eine Szene im Keller oder im Mittelbau oder auf dem Dach spielen lassen. Und Mittelbau, auch der akademische Mittelbau, also es war nicht nur wirkliche Orte, sondern auch so metaphorische Orte, also Keller und dann, genau. Und ich habe dann den akademischen Mittelbau genommen und habe so eine Weihnachtsszene von Intellektuellen geschrieben, so ein Weihnachtsessen. Und das andere war, da sollten wir zu dem Lied Helter Skelter von den Beatles uns inspirieren lassen. Und Helter Skelter heißt irgendwie Holter die Polter und ist so ein Lied, wo es irgendwie um so eine Rutsche geht in England. Die heißt Helter Skelter und die Beatles haben dann ein Lied drüber gemacht. Und genau. Helter Skelter ist aber auch ein Begriff, den Charles Manson nämlich falsch verstanden hat damals. Und der diesen Mord an Sharon Tate, da hat irgendeiner von seiner Gruppe quasi Helter Skelter an die Wand geschrieben. Und dazu habe ich dann was geschrieben. So.
Okay. Mir fällt jetzt gerade ein, während du das erzählst mit den Aufnahmeprüfungen, mir ist auch eine Aufnahmeprüfung von der Ernst Busch in Gedanken geblieben. Da gab es halt auch Aufnahmeprüfungen für die Schauspieler oder Puppenspieler. Und Puppenspiel ist ja auch oft Materialspiel, also man spielt ja gar nicht unbedingt mit Puppen. Und ich glaube, es war ein Mann, es gab auch so eine freie Aufnahmeprüfung, hat einfach eine Holzleiter mitgebracht und die einfach durchgesägt in der Mitte, von oben nach unten. Und das hat für sehr viel Aufsehen geregt an der ganzen Schule. Und der hat, glaube ich, den Platz bekommen. Also weil es halt immer eine Performance war, einfach so eine Leiter einfach zu entzweien von dem Publikum. Das klingt auch ein bisschen absurd, aber das hat sich mir sehr eingeprägt, die Geschichte damals. Ja.
Genau.
Ja, interessant. Also ich musste nie Aufnahmeprüfung, glaube ich, machen für genau mein Studium. Nee. Das heißt, genau, da werden dann 10 Leute pro Jahr aufgenommen, 7, also oder 20?
Also insgesamt können wohl irgendwie so 12 aufgenommen werden. Es sind aber nur 10 eingeladen worden. Also es gibt dann nochmal so ein Aufnahmegespräch später. Mhm. Wobei aber relativ. Also es muss dann schon halt wirklich nicht funktionieren sozusagen, dass man nicht aufgenommen wird. Also da geht es dann eigentlich mehr darum, ist man irgendwie bereit, diese 4 Jahre mit Leuten in einer Gruppe zu sein. Also da geht es eigentlich mehr so um Gruppenchemie. Also werden diese Leute sich halbwegs verstehen, ohne dass es irgendwie nach 2 Jahren den Studiengang sprengt.
Ja, das ist interessant. Also weil beim normalen Studium ist es jetzt ja irrelevant, ob ich mich mit meinen Kommilitonen verstehe oder nicht. Bei euch kann es ja so das kann ja echt schädlich sein.
Das ist total wichtig. Mhm. Also es gibt tatsächlich Geschichten aus Jahrgängen davor, wo das eben nicht so gut funktioniert hat. Und es ist aber auch wirklich, man muss sich überlegen, man bringt da Sachen mit, das sind so eben manchmal nur Ideen oder ganz kleine Dinge. Und wenn dann jemand irgendwie da drüber fährt, dann kann das halt richtig hart sein. Und Schreiben ist halt auch einfach was sehr Persönliches. Also für jeden anders mehr persönlich und weniger persönlich, aber da muss man schon irgendwie eine gute Gruppe sein, sage ich mal, damit man, ja, damit alle sich auch trauen, das zu zeigen, was sie da gerade eigentlich machen. Ist schon wichtig.
Du hast mir geschrieben, dass du vor deinem jetzigen Studium einen Master gemacht hast in Inszenierung der Künste und Medien.
Ich habe den angefangen.
Du hast den angefangen. Was ist denn Inszenierung der Medien?
Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Wenn ich wüsste, was das wäre, dann hätte ich es vielleicht zu Ende gemacht. Das ist so ein Studiengang, der ist erst 2-3 Jahre alt. Und da geht es halt ganz viel um diesen Begriff Inszenierung. Also was ist eigentlich Inszenierung? Und also ganz philosophisch, ganz breit gefächert. Also das hier in der Küche sitzen mit Headset auf, so ist auch eine gewisse Art von Inszenierung. Mhm. Und es geht dann auch um Selbstinszenierung des Alltags und so. Ja, ich glaube das. Genau, und also es geht alles. Also im Prinzip wird dieser Begriff Inszenierung auf alles im Leben übertragen. Also wie Fahrpläne von der U-Bahn inszeniert sind, bis hin zu wie Angela Merkel sich inszeniert. Also das kann man alles untersuchen in diesem Studiengang. Und das ist halt sehr frei und sehr, was nicht schlecht ist, aber genau. Ich habe das Gefühl, wenn ich darüber rede, dann fange ich an, so den Studiengang zu bashen. war eigentlich ganz schön da. Aber nicht meins. Also,
ja. War eigentlich ganz schön, aber Moment mal, in Hildesheim hattest du
In Hildesheim, schon. Ja.
Du meinst, in Hildesheim war es ganz schön eigentlich.
Ja.
Das ist auch eher klein, ne?
Das ist tatsächlich nicht viel größer gefühlt als da, wo ich herkomme, auch aus einer Kleinstadt. Und nur, dass da halt noch eine Uni dran ist. So, das ist sehr ländlich. Also man als Kulturwissenschaftler, so wird das quasi zusammengefasst, unter Kulturwissenschaften, das studiert man an der Domäne. Und das ist quasi so eine Art Gutsherren-Bauernhof-Komplex mitten im Nirgendwo. Also darum sind Felder und Wiesen und Kühe und es laufen auch Hühner über den Hof und so.
Wirklich?
Und
über den Campus?
Über den Campus. Und man fährt auch so eine halbe Stunde mit dem Fahrrad so an der Innersten. Das ist ein Fluss oder ein Bach eigentlich eher. Und fährt da durch so Wald und Wiesen. Und ja, also das war wirklich toll. Das vermisse ich auch echt so. Das,
also ich habe ja in Weimar studiert. Das war auch schon, fühlte sich schon eher klein an. Aber Hühner sind da jetzt wirklich nicht über den Hof gelaufen. Das klingt schon lustig.
Ja.
Okay, und davor hast du noch einen Bachelor gemacht in Theater- und Medienwissenschaft. Man merkt, das passt irgendwie thematisch alles zusammen. Und da fand ich das spannend, dass du geschrieben hast, in Bochum, Wien und Budapest. Hast du das ausgesucht oder gehörte das da so mit dazu?
Nee, das ich habe das so kurz gefasst, weil ich habe in der Zeit in Bochum, Wien und Budapest gelebt, muss ich eigentlich eher sagen. Mhm. Also ich habe irgendwie 3 Semester in Bochum studiert und dann Erasmus in Wien gemacht für ein Semester.
Also Erasmus heißt so Auslandsjahr.
Genau, Auslandssemester an der Uni Wien. Dann habe ich da Theater, Film und Medienwissenschaft, das ist im Prinzip das Gleiche, habe ich da studiert. Und dann habe ich, wenn man nämlich Erasmus macht, also das ist dieses Stipendium, was man kriegt, dann kriegt man ein Urlaubssemester hinten dran. Also ich habe 7 Semester studiert, aber 6 Fachsemester studiert. Und weil ich auch BAföG kriege, war das wichtig, dass ich in der Regelstudienzeit fertig werde. Aber ich hatte quasi jetzt noch ein Semester und dann bin ich in dem letzten Semester noch nach Budapest.
Warum Budapest?
Ist einfach einer meiner Lieblingsstädte so. Und ich wollte mal ein bisschen Ungarisch lernen und habe da auch eben dieses Thailand-Stück angefangen zu schreiben und wollte mal so ein bisschen Bohemien-mäßig in so ungarischen Kaffeehäusern sitzen.
Wie ist es denn? Ich meine, du hast ja lustigerweise dann den Vergleich zu Wien, ja? Das ist ja schon eine spannende. Hat sich denn in Budapest so gelebt, wie du es dir vorgestellt hast?
Ich habe da in einer riesigen Altbauwohnung gewohnt für sehr wenig Geld und mitten im Stadtzentrum und war dann wirklich oft so spazieren und habe da auch viel geschrieben und habe da so ein bisschen, ja, was man sich so in so Filmen manchmal so vorstellt, wie so Autoren ganz einsam in den Städten so rumlaufen und in kleinen Notizbüchern Sachen reinschreiben. Das habe ich mal so ein halbes Jahr lang da gemacht.
War gut.
Das war schön, ja.
Man sieht es dir gerade an, wenn du so erzählst in deinem Gesicht. Ja,
ja, ich merke gerade, ich möchte wieder hin.
Ja. Ist das denn auch ein einsamer Prozess, dieses Schreiben?
Ja. Also hätte ich bis vor kurzem wahrscheinlich nicht so zugegeben oder nicht, das hat zugegeben, gar nicht so realisiert, aber manchmal merkt man das ja auch nicht, weil ich es noch gar nicht so lange mache sozusagen oder nur mache. Also das ist auch irgendwie so, seitdem ich jetzt das studiere und es nicht mehr dieses mein Hobby ist sozusagen oder dieses, was ich halt außerhalb des Studiums mache, sondern es ist quasi jetzt mein Studium und irgendwie so komplett in meinem Leben, merke ich schon, es ist schon sehr einsam und ich bin jetzt auch froh, ich habe eben dieses eine Stück mit einer Freundin zusammengeschrieben und es war so schön, direkt Feedback zu haben. Ich schreibe was, sie schreibt was, wir lesen das, finden es gut, freuen uns und man hat so ein, man teilt es irgendwie dann. Und das ist auch eine Sache, die ich generell auch gerade mehr, also mir wünsche. Deswegen finde ich auch Film oder auch Serienschreiben sehr interessant, weil man da eben, also Serien schreibt niemand alleine. Eine Serie ist immer irgendwie im Writers Room mit mehreren Leuten. Und ich glaube, das ist einfach schön, wenn man was schreibt und direkt mit Leuten drüber redet. Und die schreiben auch da dran und man hat so ein gemeinsames Kind und ist nicht so allein.
Im Writers Room, ist das eine Redewendung oder gibt es wirklich einen Raum, in dem Schreiber sind?
Writers Room wird das immer genannt. tatsächlich sitzen die aber nie da und schreiben, sondern die sitzen da und treffen sich und reden dann darüber. Und es ist auch so, dass es nicht so ist, einer schreibt den Satz und dann schreibt der andere den nächsten Satz, sondern es ist so, einer wird für die Folge quasi, ist verantwortlich, der geht nach Hause, aber es ist vorher alles schon durchgesprochen. Oder, also es kommt auch immer ein bisschen auf die Serie an, es ist, wie das abläuft. Aber so kenne ich es jetzt in Amerika, dass es dann halt, der schreibt dann die Folge und dann geht der wieder zurück und dann redet man darüber. Oder dann, manchmal wird es auch noch kleinteiliger, also einer ist nur für eine Szene verantwortlich und dann, aber es ist eigentlich schon so, dass es, das Schreiben ist dann auch wieder allein, aber man hat diesen Austausch eben. Und das finde ich irgendwie ganz gut, weil sonst ist man schon sehr allein. Ja.
Das muss man dann auch mögen wahrscheinlich, ne? Also dieses sich zurückziehen und so. Ja, ich denke gerade drüber nach, also als ich den längsten Text, den ich fertiggestellt habe, bisher war meine Diplomarbeit. Das war dann zwar auch hier schon und ich war ja auch schon mit meiner jetzigen Frau zusammen, aber das ist dann schon sehr sich zurückziehen irgendwie, um das so zu schreiben und hinzukriegen. Ich denke da aber auch gerne dran zurück, also an dieses hier so eingeigelt irgendwie so in diesem Text zu versinken. Und in Budapest alleine rumzulaufen, irgendwie super. Das klingt ja schon wieder wie ein Stück. Es klingt so ein bisschen wie Woody Allen-mäßig, finde ich irgendwie so.
Ja, so Stadtneurotiker.
Ja, genau. Also. Mhm. Genau, davon hat das was. Du hast mir noch eine lustige Sache geschrieben, also dass du halt so Theaterstücke schreibst und wenn du es aber gerade nicht tust, dann lenkst du dich damit ab, dass du Videos von Jennifer Lawrence guckst. Mhm. Erzähl doch mal, warum du Videos von Jennifer Lawrence erzählst.
Jennifer Lawrence hat mich ja eigentlich in diese Uni gebracht. Also das glaube ich, weil ich nämlich vor dem Aufnahmegespräch ganz viel Jennifer Lawrence Interviews geguckt habe. Weil die einfach, also die ist super sympathisch und super lustig und aber auch in jedem Interview, also das muss schon irgendwie so eine, die hat das richtig drauf. Also die wirkt immer wie sie selbst und ist ja einfach super energetisch. Und also kann ich jedem empfehlen, wenn man so ein Bewerbungsgespräch hat oder so, dass sich das mal anzugucken.
Also vielleicht müssen wir noch kurz sagen, wer Jennifer Lawrence ist.
Jennifer Lawrence ist eine Schauspielerin und die, ich dachte, jeder kennt die.
Ja, aber
vielleicht
zur Sicherheit,
auch nicht. Ja. Genau. Spielt in Hunger Games Katniss, also die Hauptrolle, und auch hat auch jetzt schon einen Oscar gewonnen und ist da auch sehr, die ist irgendwie auch auf der Treppe zum Oscar hingefallen und hat auch selbst daraus noch einen Scherz gemacht und so. Also die ist ziemlich cool.
Ja, ist sie auch aufgefallen. Also ich arbeite ja bei Movie Pilot und da prasseln ja, ich kriege ja so da mit die ganze Zeit so um die Stars, um die es geht, um diese so Storys ranken. Und Jennifer Lawrence ist mir irgendwie auch aufgefallen. Ja, also weil am Anfang ich da so ein bisschen vorschnell geurteilt habe und dachte so, so wird so Teenies da, ich weiß gar nicht, wie alt die war, als der erste Film gedreht wurde. Und ich habe dann Hunger Games geguckt. Ich mag den Film jetzt nicht so sehr. Das liegt dran, weil ich gucke sehr viel Science Fiction. Und als Science Fiction ist es jetzt nicht unbedingt der beste Science Fiction Film, aber sie sticht da schon hervor. So, das muss man schon irgendwie sagen. Und ich kenne ganz viele, die total auf Jennifer Lawrence stehen. Ja, und vor allen Dingen auch viele Frauen, die die irgendwie toll finden, so als, ich weiß nicht, Vorbild, vielleicht das falsche Wort, aber so, na, vielleicht auch doch, vielleicht auch.
Die ist einfach super lustig und hat so ein, man hat irgendwie das Gefühl, die ist auch so ein bisschen fehl am Platz eigentlich, so ein bisschen, also fühlt sich selber so fehl am Platz, aber deswegen passt sie eigentlich so unglaublich gut dahin, weil sie nicht so, ja.
Und sie hat dich also zu deinem Studium nicht gebracht, ich dachte erst, du meinst das inhaltlich, sondern wegen ihrer Art.
Ja, ich habe mir halt diese Videos angeguckt und dachte, okay, wenn ich so beim Bewerbungsgespräch, wenn ich so ein bisschen hinkriege, auch so zu sein, dann ist das gebongt, also dann ist das gar kein Problem.
Das ist wirklich, das ist die lustige Story. Das erinnert mich dran, dass als ich hatte so ein Aufnahmegespräch, doch stimmt, wir haben ja gerade über Prüfungssituationen. Ich hatte mal eine ganz, ganz gruselige, für mich gruselige Prüfungssituation. Ich habe mich beworben um ein Stipendium von der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Das ist schon ein toller Name. Für ein Auslandssemester in den USA. Und ich wurde eingeladen Da bewirbt man sich auch gar nicht, man wird vorgeschlagen. Ich bin vorgeschlagen worden, erst von meiner Schule und dann nochmal von meinem Professor und dann während des Studiums und wurde dann eingeladen zum Gespräch und sollte Englisch vorsprechen. Und Englisch war bei mir schon immer ein rotes Tuch. Ich kann okay Englisch, ja. Mhm. Ich rede jetzt auch in der Arbeit den ganzen Tag Englisch, aber meine Englischlehrerin hat mich immer drangsaliert in der Schule und immer so getan, als würde sie nichts verstehen. Sie war die Einzige, die mich immer nicht verstanden hat. Die konnte mich nicht leiden. Und deswegen hatte ich wirklich so eine eine Englischsprachbarriere. Und dann habe ich vorher noch so Englischlehrer gebucht und mit denen Englisch geübt. Und habe gemerkt, das bringt alles nichts. Und irgendwie hatte ich kurz vor der Prüfung, also oder vor diesem Gespräch, so eine Eingebung und dachte, ich muss einfach nur ich selbst sein. Und wenn ich irgendwas falsch rede, muss ich einfach weiterreden. Das ist eigentlich alles. Und es hat auch super geklappt. Also das lief dann so und ich habe mich bestimmt verhaspelt und irgendwelche falschen Vokabeln, aber darum ging es ja auch gar nicht, sondern es ging ja so darum, so, das heißt, es hat dann auch alles geklappt gehabt und das war aber auch so ein, dass ich, genau, ich brauchte auch so einen Moment, wo ich dachte, sei da einfach relaxed, ja, so und dann hat es tatsächlich halbwegs geklappt, ja, so mit diesem, ich glaube, ich war da irgendwie noch ein bisschen frech in dem Gespräch, aber das schien anscheinend gut anzukommen. Mhm. Ja, deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Du hast noch geschrieben, dass du viel Yoga machst. Ich glaube, ich kenne kaum Leute, die wirklich Yoga machen oder darüber erzählen.
Wirklich? Ich dachte, alle machen Yoga in Berlin.
Meine Frau hat mal eine Weile Yoga gemacht, aber dann hat sie mal keine Zeit mehr gehabt, habe ich so ein bisschen mitbekommen. In Berlin machen alle, ja, vielleicht in deinen Kreisen. Wir haben vorhin schon festgestellt, es war toll im Vorgespräch, ich habe mich auch so gefreut auf das Gespräch, weil mir schon klar war, dass wir so ein bisschen aus so verschiedenen Internetdunstkreisen kommen, so die sich halt so ein bisschen nur überlappen. Und das finde ich ja ganz schön, weil wir haben vorhin auch so gesprochen, was wir so Podcasts hören und es war immer so, was? Und das finde ich, das mag ich ja so, wenn man sich so ein bisschen was zu erzählen hat. Nee, in meinem Dunstkreis ist das nicht so publik. Erzähl mal, wie ist das? Hat man da so eine Matte und geht man da so zum Kurs oder wie ist das?
Wenn ich Geld hätte, dann würde ich tatsächlich zu so einem Kurs gehen, wahrscheinlich auch jeden Tag oder so. Also dann, das würde ich mir schon geben. Ich mache es zurzeit tatsächlich mit YouTube morgens und abends und Yoga with Adrian. Ich mache es immer mit der gleichen.
Ich muss jetzt, ja.
Das klang jetzt ein bisschen komisch.
Ja.
Egal. Genau. Ich habe die ist meine Yogalehrerin und mit der wache ich morgens auf.
Du hast eine Beziehung zu ihr, aber
es ist
nicht zu dir.
Genau. Ja. Nein, es ist einfach, wenn man sich irgendwie auf eine Person, also man hat sich so ein bisschen eingesprungen und dann weiß man auch, wie die Aufgabe, also was man so macht. Ich habe dann so einen Turnus, dass ich dann irgendwie, die hat halt auch relativ viele Videos, sage ich mal, online und die gehen halt alle eine halbe Stunde, das passt für mich gut. Und genau, mache ich morgens und abends und
ich muss jetzt mal kurz nach der Inszenierung fragen. Also du stellst in deinen Laptop hin, ich versuche mir gerade die Szene vorzustellen, gehst dann auf YouTube, suchst dir dann eins der vielen Videos aus. Ja, es gibt nicht so eine feste Reihenfolge, durch die du gehst. Nein. Und dann geht es los, du hast dann deine Matte da und dann redet ihr auf Englisch und du machst dann, was sie dir sagt, was du machen sollst.
Naja, sie macht das ja selber auch. Mhm. Also sie macht mir das vor und also wir machen das dann quasi zusammen. Und es gibt dann auch immer so Yoga gegen Kopfschmerzen, Yoga gegen schlechte Laune, Yoga, was weiß ich, Bauchschmerzen. Also, also es gibt dann auch so spezifische oder Morgens-Yoga oder Bedtime-Yoga oder so. Kann man sich dann auch immer ein bisschen aussuchen, wie man sich an dem Tag gerade fühlt. Habe ich jetzt Lust, ganz viel zu machen? Dann nehme ich so einen Energy Flow. Meistens habe ich eigentlich noch nie gemacht, fällt mir gerade auf. Also ich bin immer so der Bedtime-Yoga, Relaxing und so. Ich mache das halt zur Entspannung. Also für mich ist das kein Sport in dem Sinne, sondern es ist wirklich so Entspannungszeit und runterkommen und ja.
Das ist irgendwie voll die Zukunft, oder? Also ich denke, also das klingt jetzt für uns ja normal, dass man sich vor ein YouTube-Video stellt und sowas macht und sich das vorher aussucht. Aber vor 20 Jahren wäre das echt noch Science Fiction gewesen, dass man sich da hinstellen kann und aus einem schier endlosen Angebot von Videos sich das Passende zur eigenen Lebenssituation raussucht und dann zu Hause mit so einem virtuellen Trainer irgendwie. Ich finde das total abgefahren eigentlich. Ja. Eigentlich ist es echt, das ist schon abgefahren. Und kommentiert man dann da auch mal oder bedankt sich oder?
Nee, also ich jetzt nicht, also ja. andere schon, glaube ich. Also doch, da sind auch immer Kommentare, aber also ich habe da jetzt keine, nee, da nicht so eine, ich bin nicht so interaktiv, sage ich mal, unterwegs, was so generell, was so Kommentare angeht oder so. Also auf Twitter schon oder, aber jetzt nicht so dieses, ja, so das ist dann auch zu weit weg irgendwie, habe ich das Gefühl dann.
Also,
die braucht meinen Kommentar
also
nicht.
YouTube-Kommentare sind ja auch so eine eigene Welt. Gibt auch ein Plugin, das ich immer wieder gerne erwähne, es gibt leider nur für Firefox, das sämtliche Kommentare unter YouTube-Videos durch Nietzsche-Zitate ersetzt. Das ist ganz toll. Das macht Leben viel einfacher. Das Lustige ist, wenn man das vergisst, dass man dieses Plugin installiert hat, manchmal passen diese Nietzsche-Zitate super und man denkt so, also weil da steht dann halt nicht direkt, dass es jetzt ein Nietzsche-Zitat ist und das kann ich nur sehr empfehlen.
Das, okay, das hört sich cool an.
Dann regt man sich auch nicht so auf. Ja. Ansonsten nicht ab in meinem Browser.
Plötzlich sind alle Menschen so schlau.
Ja, nee, ich habe in meinem Plugin, im Browser so ein Plugin, das einfach Kommentare versucht zu erkennen und einfach überall ausblendet. Also eigentlich alle Webseiten, auf denen ich bin, haben keine Kommentare und seitdem ist mein Leben besser. So. Nee, das ist, daran habe ich gar nicht gedacht, dass ich, dass man sowas natürlich auch mit YouTube macht. Klar, es macht aber total Sinn, ist auch abgefahren irgendwie. Ist auch schön, also ich finde es auch toll, dass man Dinge, für die man früher vielleicht nur Geld bezahlt hat, irgendwie, dass man das so machen kann. Womit verdient denn Adrian ihr Geld?
Das frage ich mich auch. Ah. Ich habe auch ein bisschen schlechtes Gewissen langsam, weil ich das jetzt schon so lange ihre Yogaschülerin bin und
ja.
Naja, also es ist so, dass sie schon auch kostenpflichtige Videos anbieten, aber sie bieten so viele umsonst an. Ich frage mich einfach,
Werbung
also
davor,
wer...
Werbung davor, vor den Videos?
Gar nicht.
Hast du einen Adblocker bei dir im Browser? Also blendest du Werbung?
Ja, ich habe mit Sicherheit, ja, ich habe einen.
Ich glaube, die blenden auch YouTube Werbung aus, bin mir nicht ganz sicher. Ja. Es kann sein, dass du die einfach nicht siehst.
Das so. Kann sein.
Ja. Damit, da solltest du aber dann doch nochmal...
Ja, ich sollte dir mal einen Flatter schicken oder so.
Genau. Yoga-Videos, auch abgefahren, oder? Also was führt in deinem Leben dazu, dass du irgendwann Yoga-Videos für YouTube produzierst?
Ich habe tatsächlich selber überlegt, ob ich nicht irgendwann auch mal, also ich bin viel zu schlecht, ich mache sehr lange Yoga, aber auch schon sehr lange immer auf dem gleichen Niveau, nämlich quasi nicht so hoch. Was führt dahin? Keine Ahnung. Na, ich glaube, man ist Yogalehrerin und macht dann halt auch Werbung dafür. Das ist dann so.
Wahrscheinlich.
Also die arbeitet auch als Yogalehrerin. Die hat da ein Studio und so.
Ich werde mir auf jeden Fall heute Abend Adrian angucken. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt darauf, Adrian kennenzulernen. Dann hast du mir noch geschrieben, dass du babysittest. Ich vermute
Hab ich das hingeschrieben?
Ja, Echt? Das steht in der Mail. Ich vermute ja in so kleinen nebenbei Bemerkungen, dass da kommen immer ganz tolle Geschichten raus. Gibt es eine Babysitter-Geschichte?
Eine Babysitter-Geschichte?
Ja, also
ich scanne in meinem.
Ja, ja, also ich kann erst mal fragen, machst du das mit so über so eine Agentur oder einfach so über Bekannte?
Nee, ich habe das über die, na stimmt gar nicht, über die Heinzelmännchen.
Ah, das ist eine Agentur.
Genau,
ne?
Also vom Studentenwerk.
Ja. Stimmt, genau. Studentenwerk ist das, ja genau.
Genau, so eine Arbeitsvermittlung ist das. Genau, da passe ich auf einen kleinen Jungen auf und den hole ich halt von der Kita ab und mache dann Abendessen und dann kurz vorm Schlafengehen kommen dann quasi die Eltern, das sind so maximal 4 Stunden.
Die Heinzelmännchen auch mal kennen, also in Berlin sind die Heinzelmännchen genau von den Berliner Unis, ich glaube das ist so global über die Unis, so eine studentische Arbeitsvermittlung. Ich weiß noch, wir wollten mal in irgendeiner Firma, in der ich gearbeitet habe, wollten wir mal was über die buchen und es war so kompliziert.
Es ist mega anstrengend. Ich bin auch nur noch bis September da über die Heinzelmännchen, weil man muss nämlich monatlich so Scheine abgeben. Also man muss dann immer zu seinem Arbeitgeber hin und dann muss man so einen Schein ausfüllen und dann muss er den unterschreiben und dann muss man das wieder bei der Heinzelmännchenagentur abgeben und es ist so. Ich habe jetzt vor einer Woche auch eine Mahnung gekriegt, weil ich irgendwie den vor 3 Monaten immer noch nicht abgegeben habe. Und also es ist irgendwie ganz schrecklich, weil man immer wieder so diese jeden Monat halt diese Scheine da hinbringen muss. Und
Genau, also das man merkte, dass das irgendwie so ein Unibetrieb dahinter steht. Mhm. So, das war so, ich weiß gar nicht, was wir da buchen wollten, vielleicht so Umzugshilfen oder irgendwie sowas. Und wir kamen uns so ein bisschen vor wie beim Arbeitsamt, also so bei der Arbeitsvermittlung. Und das war so, dass wir dachten, oh boah, nee. Und ich glaube, wir haben es dann damals sein lassen, einfach weil es zu kompliziert war darüber. Aber da wollten wir irgendwie ein Gesuch schalten. Vielleicht haben wir sogar Programmierer gesucht darüber oder so. Genau, die Heinzelmännchen. Ich überlege gerade, ob ich mal Baby gesittet habe. Nee, also ich habe ja auch mal schon auf meine Geschwister aufgepasst und so. Und jetzt habe ich genug Babys hier zum Sitten. Ich habe nur mal Hunde gesittet. Das war aber noch in der DDR. Aber ich hatte panische Hundeangst. Das lief so mittelgut. Ich weiß nicht, es war so ein Pudel, ganz furchtbarer Pudel. Und ich hatte so panische Angst.
Bist du darauf gekommen? So, ich habe Angst vor Hunden, ich sollte Hundesitter werden.
Es gab bei uns, ich habe in der Sophienstraße damals gewohnt, da in der Sophienkirche, und da gab es so eine ältere Frau, die war Krankenschwester aus dem Sophienkrankenhaus. Das heißt, glaube ich, anders. Wie heißt denn das? Da in einer großen Hamburger Straße ist ein Krankenhaus. Die war da Krankenschwester und die war damals, muss damals irgendwie 7 gewesen sein oder so, und die war gefühlt 100 Jahre alt, wie das immer so ist, so mit älteren Frauen. So weiße Haare, ganz streng, hat so was ganz Gouvernantenhaftes. Und die hatte einen Pudel, der so aussah wie sie. Der hatte nämlich auch graue Haare und war auch mal ganz fein frisiert. Und irgendwie musste die mir mal angeboten haben, den auszuführen, und es gab bestimmt 50 Pfennig oder irgendwie sowas. Da lässt man sich ja erstmal ködern. Und ich weiß, das war für mich die Hölle. Also an so einer Hundeleine, und der hat immer gezogen, so, und das war für mich so, oh Gott, ja, der macht ja gar nicht, was ich ihm sage. Und das hat einmal funktioniert. Ich glaube, es ist gut, dass ich es geschafft habe, den Hund wieder zurückzubringen und er mich nicht irgendwo abgeliefert hat. Ja. Genau, das war meine einzige bezahlte Sitter-Erfahrung irgendwie. Ja. Und ansonsten nicht, nee. Und du hast auch geschrieben, und da wird es interessant, du verkaufst auch Kaffee. Ja, ist ja mein Lieblingsthema. Wo machst du das?
Am Mauerpark.
Am Mauerpark,
Also auf dem Flohmarkt da.
Ah, krass, da bin ich bestimmt schon öfters an dir vorbeigelaufen. In so einer fahrbaren Bude oder?
Nee, in so einem Zelt quasi.
Ja.
Espresso-Zelt.
Das heißt, du kannst richtig mit einer Siebträgermaschine umgehen und so?
Ich kann tatsächlich ganz guten Kaffee machen, obwohl ich keinen trinke.
Traurig. Das war nämlich vorhin. Wir waren nämlich vorhin Kuchen essen. Das ist nämlich mein neues Ritual zum Anfang eines Podcasts. Erstmal Kuchen essen gehen. Und hier hat nämlich ein jüdisches Café aufgemacht um die Ecke, was ganz spannend ist. Dann mal Kuchen essen, und dann habe ich sie gefragt oder dich gefragt, was für einen Kaffee wolltest. Und dann sagt sie, ich trinke keinen Kaffee. Und ich so, oh, wen habe ich da eingeladen?
Oh Gott.
Genau, und dann fiel mir aber ein Moment mal, sie verkauft doch Kaffee. Das heißt wahrscheinlich, du machst es ja auch völlig unemotional, so einen Kaffee zuzubereiten. Das ist ja dann.
Nee, ich meine, es macht mir auch Spaß. Ich habe da auch so einen irgendwann auch einen gewissen Ehrgeiz entwickelt, richtig guten Kaffee zu machen. Ja. Also so mit richtigem Schaum, richtige Temperatur und so. Das mache ich schon ganz gern. Ich trinke auch, also es ist nichts. Ich trinke nicht nie Kaffee.
Ja.
Ich habe relativ wenig Prinzipien, was sowas angeht. Ich vertrage den halt irgendwie nicht und habe irgendwie nicht so, bin da nie reingekommen. Ich habe das mal eine Zeit lang versucht während des Praktikums, aber irgendwie war das dann so, okay, ich habe Herzrasen, oh Gott, ich bin viel zu aufgeregt, aber gleichzeitig müde. Und ich mag diesen Zustand nicht. Also das ist, wenn ich Kaffee trinke, dann ist so Energie hoch, aber eigentlich Körper sagt nein, und es ist ein Kampf.
Ja, Kaffee trinken ist auch total dumm eigentlich, ja, das muss man auch mal sagen. Ich habe mich mal eine Weile mit beschäftigt, wie eigentlich Koffein wirkt, wie viel Koffein man trinken darf, und es gibt keine richtige Grenze für Koffein. Ich habe nur eine für schwangere Frauen gefunden. Mhm. Schwangere Frauen wird empfohlen, dass die irgendwie nicht mehr als 300 Milligramm Koffein am Tag zu sich nehmen, und es ist tierisch viel. Das sind nämlich so 6-7 Espresso oder so, ja, da kannst du ordentlich, so ein Espresso hat irgendwie so 50 Milligramm Koffein, je nachdem wie er zubereitet ist, und eine Flasche Mate, so eine große, hat 100, also 3 Flaschen Mate könnte man ja auch trinken. Und genau, dann habe ich von einem Wissenschaftler das Zitat gelesen, dass man mit Koffein die Müdigkeit ausgleicht, die man ohne das Koffein nicht hätte. So, Na, das ist so, wenn du Koffein trinkst, das besetzt irgendwie im Gehirn so bestimmte Rezeptoren. Dadurch wirst du wach. Wenn du das jetzt öfters machst, sagt dein Gehirn so, aha, da stimmt doch was nicht, wir brauchen mehr Rezeptoren. Mhm. Ja, baut also mehr Rezeptoren an und plötzlich bist du halt morgens, wenn du aufwachst, so unglaublich müde, weil halt du sozusagen ganz viele Rezeptoren hast, die alle nicht besetzt sind. Also musst du plötzlich Kaffee trinken, um überhaupt auf dieses normale Level zu kommen. Was macht dein Körper? Sagt sich, verdammt, wir brauchen noch mehr Rezeptoren.
Stimmt doch was nicht.
Genau, und deswegen ist auch das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, Koffeinentzug zu machen. Also so 3-4 Tage keinen Kaffee zu trinken, ist das kann ich auch meinen Kindern nicht antun. Also da muss ich irgendwie, wenn ich mal nicht da bin und sehr viel Kopfschmerztabletten. Aber ich trinke es wirklich gerne. Also ich trinke so am Tag vielleicht 6 Espresso, ja, doch. Also ich versuche halt immer bei der schwangeren Grenze zu bleiben. Ich bin gut dabei, ja. Genau. Also ich trinke morgens ein, dann so, also bis zum Mittagessen habe ich so 3-4 Espresso und nachmittags nochmal so 1-2.
Ja, meine Mutter hat auch mal so einen Entzug gemacht, die hat dann nach 3 Wochen aufgegeben. Also weil sie wirklich ganz
schlimm. Nach 3 Wochen? So lange hat es gedauert?
Krass. Die hat so lange immer noch Kopfschmerzen bekommen, dass sie dann gesagt hat, nee.
Krass. Ja, nee, also bei mir ist
das macht keinen Sinn.
Nach 3 Tagen kann ich wieder denken und nach einer Woche ist eigentlich dann vorbei. Das rede ich mir zumindest ein. Das Tolle ist, wenn man einen Koffeinentzug gemacht hat und dann so einen Monat clean war und dann der erste Kaffee. Oh Gott, das ist hast halt mal so ein Allmachtsgefühl, als könnte man jetzt irgendwie alles schaffen. Das dauert zwar nur eine Viertelstunde,
kann man sehr viel tun.
Es ist aber ziemlich gut. Ja, auf jeden Fall. Ich wollte mit dir auch noch ein bisschen über die Themen noch mal ein bisschen mehr anreißen. Also ich habe ja vorhin gesagt, dass ich auf dich gestoßen bin, halt durch deinen Podcast. Und wir haben jetzt so ein bisschen gesprochen, was du eigentlich machst. Das glaube ich auch ganz gut, wenn man so deinen Podcast hört, dann versteht man es auch so ein bisschen besser. Und du hast so Themen, ne? Also du machst so Themen, gibst du dir, ich hab nochmal nachgehört, die gibst du auch für Monate vor, ne? Nicht nur für Sendung. Sag doch nochmal das letzte Thema, das du als das letzte Monatsthema, das letzte große, das du hattest.
Genau, also jetzt, also dieses Thema, also das Thema für diesen Monat war mutig leben. Genau, ich hatte jetzt quasi davor eine Sommerpause gemacht, einen Monat lang gar nichts geblockt, keinen Podcast. Und das war so, ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, ich bin auch gerade irgendwie in so einer Phase in meinem Leben, wo ich das Gefühl habe, wo wieder so eine Selbstfindung irgendwie stattfindet. Und mutig leben war da für mich selber auch ist für mich selber gerade auch ein ganz wichtiges Thema. Nämlich zu sagen, ich bin so, wie ich bin und ich gehe raus und ich habe irgendwie keine Angst vor mir selber oder also irgendwie mit Selbstvertrauen durchs Leben zu gehen. Das ist gerade irgendwie so ein großes Thema in meinem eigenen Leben und deswegen ist das auch das Thema diesen Monat.
Also du nimmst jetzt als Themen nicht unbedingt welche, wo du sozusagen so akademisch oder journalistisch drüber reden willst, sondern einfach wirklich Themen, die dich beschäftigen.
Genau, also das, was mich beschäftigt, und dann verbinde ich das auch so ein bisschen mit Büchern oder mit Filmen. Jetzt bei Mutig Leben zum Beispiel wollte ich nämlich über Hunger Games jetzt auch schreiben oder Xena, die Kriegerprinzessin. Also ich nehme dann so meistens Sachen aus der Popkultur und verbinde die dann irgendwie miteinander. Also ich habe zum Beispiel, ich mache dann für jeden Monat so eine Art Moodboard. Also ein Moodboard ist so
Mood wie
Stimmungsboard.
Wie Stimmung, okay.
Genau, also Designer machen das auch für Kollektionen, dass sie sich so Bilder zusammensammeln, die dann irgendwie sie für die nächste Kollektion inspirieren. Und so ähnlich mache ich das auch, dass mich das quasi, also alles, was ich mit mutig Leben verbinde, sammle ich dann quasi in so einem Moodboard, also auf Pinterest. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Klar.
Genau, da gibt es ja diese Pinnwände und dann mache ich so eine Pinnwand und dann pinne ich da halt irgendwie alle Sachen drauf, die mich da inspirieren. Also das Pippi Langstrumpf ist dann dabei und Ronja Räubertochter war dabei und dann halt so ein paar Filme, die ich irgendwie, wo ich finde, dass die Menschen da besonders mutig sind oder wo es darum geht, mutig zu sein. Ja.
Das ist eine schöne Idee. Also ich denke darüber nach, sowas mit Pinterest, weil ich hatte gerade noch die Vorstellung, dass du so Zeitungssachen ausschneidest.
Dann ja, das wäre so, schön, aber das wäre natürlich noch toller, aber das wäre ja ein bisschen viel Arbeit.
Ja, vor allen Dingen musst du ja erstmal rankommen.
Genau, ich bräuchte dann erstmal ganz viele Zeitungen.
Also wenn du auch Jennifer Lawrence gedruckt haben willst, müsstest du die Bravo kaufen oder eine Kinozeitung. Ja, wahrscheinlich. Genau. Mit Pinterest. Und was bringt dir das dann? Also bringt das einfach Erkenntnis oder auch so Ideen für dich selber?
Genau, für mich ist es eigentlich wie so eine Art Ideenanstoß. Also ich gucke mir das dann an, sehe dann halt, was ich alles gesammelt habe und dann komme ich halt so von einem zum anderen. Also dann sehe ich, ich habe irgendwie ganz viele Kinderfilme eigentlich zum Beispiel gehabt. Also so Filme aus den 80er, 90er Jahren, also. Und dann denke ich, vielleicht schreibe ich da was zu. Oder was verbindet die denn eigentlich? Oder gibt es da irgendwie eine Szene, die ich besonders interessant fand? Oder genau, also eigentlich wie eine Inspirationsquelle.
Das heißt, du beschäftigst dich mit Dingen, die dich in deinem Leben erstmal mit dir selbst beschäftigen. Und aus dieser Beschäftigung heraus entsteht aber wieder eine künstlerische Arbeit.
Genau, also es sind so nicht alle Themen haben unmittelbar was mit meinem Lebenszustand in dem Moment sozusagen zu tun, aber manchmal halt. Also ja, also das ist halt so, manchmal denke ich, irgendwie August ist ein schöner Monat, um jetzt irgendwie mutig Leben zu machen und dann, weiß ich nicht, Januar zum Beispiel war das Thema Totalerneuerung auch irgendwie schlüssig für mich, weil Januar das neue Jahr beginnt und da gibt's ja dann auch diese ganzen, was ich dieses Jahr endlich erreichen werde und das wird ihr Jahr und so. Ja. Und klar war das dann irgendwie auch für mich ein Thema, wo ich mich dann aber halt auch eher kulturwissenschaftlich zum Beispiel mit beschäftigt habe. Also was ist ein Makeover? In Filmen zum Beispiel, diese Makeover-Szene, die es irgendwie in jedem Teenie-Film gibt.
Ich weiß auch nicht, was das ist.
So vom hässlichen Entlein zum schönen Schwan.
Okay.
Also diese Mats oder diese, wie heißt das, Montage, wo dann halt innerhalb von einer Minute wird sie dann verkleidet und geschminkt und dann, sie ist ja doch total schön oder so. Oder
ich finde die immer schwierig, diese Szenen.
Ja, deswegen. Aber es ist spannend, dass es die überall gibt.
Ja, also. Die gibt es überall. Und die sind so ganz krass logistisch, weil, also vor allem sind ja vor allen Dingen Frauen meistens. Genau, die vorher so als hässlich, die haben meistens vorher eine Brille, gerne noch eine Zahnspange. Ne? Und danach haben sie das alles nicht mehr, sind ganz alle geschminkt. Und plötzlich werden die, also das ist so meine Wahrnehmung, so als so wertigere Menschen dargestellt, als seien sie jetzt plötzlich was Besonderes und alle drehen sich um. Und das finde ich irgendwie schwierig. Ja.
Wobei man, also nicht bei allen Filmen, aber bei vielen Filmen gibt es ja dann doch wieder diese, also dabei bleibt es ja nicht. Die Makeover-Szene ist ja nie am Ende. Das Ende der Geschichte ist ja eigentlich immer, klar wurde sie jetzt anders wahrgenommen und alle fanden sie jetzt irgendwie plötzlich toll, aber eigentlich ist es was dazwischen. Also eine Veränderung ist irgendwie gut, aber es ist nicht die Schminke, sondern es ist eigentlich eine andere Art, sich selber zu sehen vielleicht oder so. Oder also das Makeover wird dann immer wieder ein bisschen zurückgenommen eigentlich. Also
ich überlege gerade, was so der letzte Film, gib mal ein Filmbeispiel.
Das sind jetzt alles Frauenfilme, die ich nennen will. Also Der Teufel trägt Prada.
Ja.
Da ist ja zum Beispiel, sie macht da gibt es auch diese Makeover-Szene. Und sie wird dann ja auch wirklich erfolgreich, also sie ist ja diese Assistentin von der Chefin der Vogue und am Anfang ist sie halt ganz normal angezogen und dann hat sie dieses Makeover und sieht auch aus wie ein Model und dann wird sie auch erfolgreicher in diesem Job und dann am Ende kündigt sie den Job aber, weil sie merkt, dass es eigentlich alles sehr oberflächlich ist und
ja, stimmt, das ist natürlich
und dann sieht sie quasi wieder normal, also sie sieht dann nicht mehr so aus wie vorher, aber auch nicht so wie zwischendrin. Also sie findet dann eigentlich so ihr wahres Ich oder wie auch immer. Also sie findet sich dann auf jeden Fall wieder in was Neuem. Und vor allen Dingen, was sie dann selber entscheidet. Die Makeover-Szenen sind auch immer sehr interessant. Es gibt immer die Person, die das Makeover macht. Es gibt, glaube ich, ich kenne keinen Film, wo das Makeover selbst irgendwie in die Hand genommen wurde.
Oder irgendwie sowas, ne? Also
so. Genau, oder ja, der schwule beste Freund oder so, oder die, weiß ich nicht, die.
Der schwule beste Freund, der stimmt auch oft, ne?
Ja, oder die hübscheste an der Schule, die sich jetzt plötzlich dann der Unbeliebtesten widmet und sagt, ich mach was aus dir.
Es gab da auch mal so eine Serie an ARD mit einer berühmten deutschen, mittlerweile berühmten deutschen Schauspieler, die hat am Anfang auch mal so Spange und Brille getragen. Also in diesen Makeover-Filmen und Serien, da sieht man oft ja schon den Charakteren an, dass sie jetzt erstmal ganz dolle hässlich in Anführungszeichen gemacht wurde und du weißt aber schon, eigentlich sind die hübsch, ja, also wenn jetzt einfach mal, also so hübsch im so ganz klassischen Sinne von, sieht halt so aus, wie man so aussieht. Jetzt fällt mir leider der Name nicht ein, ja. Spannend darüber nachzudenken. Ich werde mal auf Makeover-Szenen achten. Mit Männern ist das aber selten.
Ja, es gibt diese eine, ich habe die nicht gesehen, aber diese, auf ProSieben, auch so eine Reality-Makeover-Show mit, oh Gott, wie hieß die? Janina, haben auch vom Nerd zum Prince Charming, ich weiß gar nicht, wie das Format hieß. Da gab es auf jeden Fall so ein Format für Männer, wo sie quasi, Und in Amerika gibt es auch Queer Eye for the Straight Guy. Das sind dann tatsächlich, homosexuelle Männer, die dann straighten Männern sagen, so.
Das ist ja auch.
Zieh doch mal das an, so, ja.
Okay. Das ist ja spannend. Ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Gestern habe ich gerade eine Makeover-Szene. Nee, obwohl es war gar keine Makeover-Szene. Ich gucke gerade Buffy. Bin gerade in der 5. Staffel angekommen und kann nur sehr empfehlen, Buffy sich anzugucken. Die erste Staffel muss man ein bisschen durchhalten, aber es ist eine ziemlich großartige Serie. Also vor allen Dingen die.
Aber guckst du jetzt zum ersten Mal
quasi? Nee, ich habe die früher so geguckt, aber halt so als Jugendlicher, und da fand man die Mädels alle so ein bisschen toll und so Vampire, aber da habe ich nicht die Geschichte nicht geguckt. Und jetzt gucke ich wirklich die Geschichte und muss sagen, dass es einfach wirklich interessante Ausarbeitungen der Charaktere sind. So, und zum Beispiel finde ich jetzt einen der spannendsten Charaktere, das ist auch der, weswegen ich jetzt angefangen habe, ist der Xander. Das ist so ein bisschen der Nichtsnutzfreund, so wird er immer dargestellt. Und er ist aber eigentlich einer der Charaktere überhaupt in der Geschichte, weil er eigentlich total mutig ist und eigentlich opfert er sich die ganze Zeit auf. Und gestern wurde der von irgendeinem Zauber getroffen und war plötzlich zweimal da. Und zwar einmal als Loser-Sender und einmal als Gewinner-Sender. Und Gewinner-Sender hat plötzlich die Wohnung bekommen und alle haben ihn angebaggert und so. Und das war auch so eine typische Szene. Und die dachten erst, der sei böse und dann hieß es aber, und das passt zu deiner Erzählung, nein, das sind einfach seine beiden Seiten, aber einfach nur separiert voneinander. Und das wurde dann halt dazu aufgelöst, dass er dann wieder sozusagen dann zu einer Person dann wieder zusammengefügt wurde. Das Interessante war aber, weil die haben sich dann halt, die sind dann irgendwo aufeinander getroffen, haben sich unterhalten und Loser-Sender und Gewinner-Sender haben dann halt miteinander gesprochen und konnten gar nicht fassen, dass sie eine Person sind. Und erst als sie anfingen, irgendwie schlechte, schlüpfrige Witze zu machen, fiel ihnen auf, dass sie denselben Humor haben und auch dieselbe Person sind. Ja. Trotzdem nochmal Buffy gucken, ja. Also Buffy kann man wirklich gucken. Ist nur schwierig, weil es kaum zu gucken gibt. Gab es irgendwie bei Amazon, in einer furchtbar synchronisierten Variante, die haben das nachsynchronisiert, nochmal. Total.
Man kann die natürlich, meine Mitbewohnerin hat die auf DVD noch.
Super, ja, genau.
Sowas ist halt.
Ja, also das war abgefahren. Ich dachte so, hey, so Amazon, und dann fing das an. Und dann so, hör, was sind denn das für Stimmen? Und dann ist mir eingefallen, dass die bestimmt nur die amerikanische Version eingekauft haben und haben das einfach ganz billig, also wirklich billig, nochmal nachsynchronisiert.
Nein.
Und wir sind fast so die Ohren so blutend so abgefallen vom Kopf. Ich musste das sofort wieder ausmachen. Speaking of Serien. Ich rede zum Schluss hin meistens nochmal über Serien. Was guckst du denn gerne für Serien? Das scheint ja für dich auch ein Thema zu sein, ne?
Ja, ich gucke auch relativ viele Serien. Gerade gucke ich sehr viel Modern Family. Das ist gerade so meine Essensserie. Ich habe immer
das eine Serie, die gucke ich zum Essen. Ne?
Nee, das ist eine.
Ich verwechsel es mit Family Guy, ja.
Ja, es gibt viele Family-Serien. Das ist eine ganz normale Sitcom eigentlich. Die ist so ein bisschen auf auch so Reality-Show, also mit so einer Handkamera gedreht.
Ja.
Es gibt dann auch immer so Zwischeneinspieler, wo sie quasi dann zur Kamera sprechen und dann irgendwie Events kommentieren. Aber also sehr stilisiert, also es ist,
also es ist ganz klar, das geskriptet.
Genau, aber es ist überhaupt keine, es hat die Ästhetik, man merkt, wie The Office eigentlich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, da wird, oder Stromberg.
Genau, The Office ist die Vorlage gewesen für Stromberg, ne?
Genau, und da haben sie auch diesen Handkamera-Stil und dieses, ja, Mockumentary. Mhm. Aber, genau, die ist sehr lustig und sonst gucke ich Bob's Burgers, ganz tolle, oh, die musst du gucken. Ist eine Zeichentrickserie auch und die ist richtig gut. Und ja, klar, auch Girls, wobei ich jetzt ein bisschen enttäuscht bin von den letzten beiden Staffeln.
Ja, klar, auch Girls klingt auch so, als müsste man das unbedingt gucken.
Ja, ja. Würde ich auch. Würde ich auch gucken, Girls. Also, naja, also ich gucke das halt gern, weil das auch irgendwie, es handelt von Frauen, die Mitte 20 sind, dann kann ich sagen, cool. Mhm. Das bin zwar nicht ich, aber irgendwie kann ich da sehr, ja, mich irgendwie reinversetzen. Und ja, dann The Mindy Project finde ich ganz toll und Shameless, auch großartige Serie. Also ich gucke viel amerikanische Serien eigentlich so.
Ich glaube fast keine Serie, nee, ich glaube keine Serie von denen, die du jetzt angeführt hast, habe ich bisher geguckt. Das ist spannend.
Ja, ich könnte jetzt auch noch Game of Thrones sagen, das guckst du schon, oder?
Nein? Ich habe das angefangen, aber als ich erfahren habe, dass es noch ungefähr 100 Jahre dauern wird, bis das abgedreht ist, habe ich das sein lassen, weil ich hasse das, Serien zu gucken und immer zwischendurch zu warten. Ich gucke eigentlich.
Ich finde das total gut.
Boah, furchtbar, furchtbar.
Ich finde das nämlich, also für mich ist es auch so, also machst du dann auch so durchgucken.
Ja.
So. Okay, das mache ich zum Beispiel gar nicht.
Aha,
ich gucke ich gucke eigentlich eine Serie pro Tag, also eine Folge pro Tag. Ja. So. Also jetzt in den Ferien gucke ich dann manchmal zwei, weil ich einfach so viel, weil dann halt einfach mehr Zeit irgendwie da ist. Aber so, also eine Folge Game of Thrones, ich kann danach nicht noch eine gucken. Erstens, weil, also die Folgen sind auch immer, also passiert ja auch immer so viel und es ist immer sehr emotional. Und ich habe dann aber auch dieses Gefühl von, das ist jetzt irgendwie abgeschlossen und ich möchte dann nicht, dass das dann noch, weil wenn ich jetzt noch drei weitere Folgen gucke, dann ist ja die Freude von der ersten Folge weg und dann.
Du inszenierst deinen eigenen Medienkonsum sehr stark. Ja. Das ist spannend. Also die meisten, glaube ich, die ich bisher hier hatte und wenn wir uns über Serien unterhalten haben, waren die meisten auch eher so Binge-Watching-mäßig drauf, dass die eher so durchziehen. Du bist die Erste, die sagt, dass sie das total genießt.
Ich glaube, ich bin sonst einfach so traurig, dass es dann weg ist. Also ja. Kennst du nicht, wenn du ein Buch gelesen hast und dann ist es vorbei?
Na klar, vor allem so auch eine Serie. Also ich höre zum Beispiel auch viel Hörbücher und höre am liebsten so 50 Stunden Hörbücher. Also so, wo ein, was war das Letzte, was ich gehört habe? Weiß nicht, irgendwas, Neil Stephenson, keine Ahnung. Irgendwie sind manchmal so 40 Stunden lang. Mhm. Und dann ist das zu Ende und das ist dann immer so irgendwie, das ist dann immer ein bisschen schwierig. Aber dann nutze ich den Moment und suche mir was Neues.
Ja, ich glaube, wahrscheinlich habe ich immer sehr große Verlustängste. Und dann muss ich das.
Vielleicht solltest du mit jemandem mal drüber reden.
Ja, nein. Ich bin aber ein Genießer.
Ich muss sagen, ich beneide es ein bisschen. Also ich würde die auch gerne so über einen längeren Zeitraum genießen zu können. Ich überlege gerade, wann ich angefangen habe zu binge-watchen. Ich glaube, ich weiß es relativ genau. Das war, als die erste Staffel 24 rauskam. Ich weiß nicht, ob du 24 geguckt hast.
Nein, nicht.
Und das war, ja, und das war damals medial schon beeindruckend. Also weil du hattest, das war ja dieses das ging ja um Jack Bauer, ist Terroristenjäger und in Echtzeit wird ein Tag dargestellt und was schon eine relative Neuheit war und zwar aus verschiedenen Perspektiven und teilweise gleichzeitig. Also du hast teilweise zwei, drei Bilder gleichzeitig auf dem Bildschirm gehabt und das war so, boah, ja, so und ich weiß, die habe ich an zwei oder drei Tagen weggeguckt, die Serie.
Ja, ich glaube, ich gucke auch nicht so Serien, wo so Cliffhanger drin sind. Ich glaube, das ist auch der Unterschied.
Ist also, ich weiß nicht, Game of Thrones
schon, aber die gehen halt auch eine Stunde und dann sterben halt auch Leute und dann muss ich auch erstmal ein bisschen traurig sein. Also ich bin schon, also ich gucke eigentlich nur Serien, die mich irgendwie auch so emotional ein bisschen mitnehmen oder die halt lustig sind. Also entweder Drama oder Comedy. Und dann würde ich das irgendwie auch nicht packen.
Ja. Also vor allem, weil man Angst hat, ja, dass der Nächste stirbt.
Das Letzte, das sagst du Drama, oder kommen wir das Letzte, was mich so sehr berührt hat, war Orange is the New Black. Und das war so abgefahren, weil die wird immer auch auf den Plakaten in der Stadt als Comedy-Serie verkauft. Und ich habe wirklich selten so eine traurige Serie gesehen wie diese. Also weil ich finde die ganzen Charaktere, jetzt gucke, ich sitze echt tief betroffen vom Bildschirm, auch bei Stromberg, ja, zum Beispiel. Das war so, boah, ist das alles traurig. Mhm. Und ich war mal auf so einem Stromberg-Event im Kino und alle haben dann so gelacht und das war total traurig. Da ist doch auch die eine Schauspielerin, also im Film dann gestorben, die ältere. Und da ist mir aufgefallen, dass es, glaube ich, so verschiedene Wahrnehmungen davon gibt, was Comedy ist. Ja? Ja. So, also ja, klar, Stromberg ist lustig, da sind ab und zu Lacher drin, aber eigentlich, mein Gott, da gibt es einen traurigeren Charakter als Stromberg irgendwie, mhm, ja. So, ja. Ja, interessant. Also ich habe aber schon oft gehört, dass man sich Girls mal angucken sollte. Ich werde mir es auf jeden Fall angucken. Ich weiß nicht, ob es irgendwie meine Serie ist, aber ich bin mal gespannt, einfach weil es viele Leute gucken. So.
Ich glaube, es ist auf jeden Fall spannend, was so, ich sag mal, es ist schon anders als andere Serien. Und auch die, vor allem jetzt so die dritte und vierte Staffel ist erzählsmäßig, also wie die Geschichte erzählt wird, komplett neu, würde ich sagen. Also das fällt einem zuerst nicht so auf, aber dann merkt man halt wirklich, man hat so Blitzlichter eigentlich. Also man sieht irgendwie die Charaktere in der Woche und dann 4 Wochen später und es wird erst 5 Folgen später eigentlich erklärt, was so los ist. Oder also so, aber auch mit nur ganz wenig Szenen und ganz wenig Momenten. Also man muss da sehr, also die zählen darauf eigentlich, dass die Zuschauer sehr genau irgendwie zugucken. Also es wird nichts irgendwie nochmal erzählt. Das ist ja zum Beispiel, wenn man jetzt eine Serie schreibt, gibt es so, dass man in jeder Folge bestimmte Sachen immer wiederholt, damit die Leute quasi mitkommen können und so. Und das ist so, die verweigert das total, die Serie. Bestimmte Geschichten werden auch einfach gar nicht zu Ende erzählt. Man weiß nie, warum die jetzt nicht im Gefängnis gelandet ist, eigentlich wegen der und der Sache, obwohl man so denkt, da muss doch irgendwas passiert sein, aber es ist so.
Wie ist denn das, wenn man sowas studiert, wie du studierst, kannst du dich dann auch wirklich fallen lassen und so Serien gucken oder bist du auch die ganze Zeit dabei, die zu analysieren?
Teils, teils. Ich habe das Gefühl, je länger ich das studiere, desto schlimmer wird es manchmal. Auf der einen Seite hat man irgendwie auch ein bisschen man kann sagen, ich mache auch gerade was für die Uni. Ich gucke jetzt was und dann, ich lerne ja gerade so. Aber man guckt schon, glaube ich, anders. Also auch wenn ich über Serien spreche, dann merke ich so, wie ich dann darüber rede, wie die Erzählstruktur ist zum Beispiel, was andere jetzt vielleicht nicht machen würden, weil es auch gar nicht interessant für sie ist oder so. Und man merkt dann schon auch so, hier ist ein Fehler. Das hätte ich aber nicht gemacht. Also das war.
Sag doch mal einen typischen Fehler. So, was sind denn so Sachen, die dich nerven, wenn du so Serien guckst? Also ich kann ja kurz, du kannst ja überlegen, ich gucke gerade Buffy und ich habe bei Buffy jetzt schon 3-mal das Mikro im Bild gesehen. Das macht mich psychisch wirklich fertig. Ich weiß auch nicht warum. Das ist so, das erste Mal wedelte da oben so das Mikro durch ein Bild. Das kann ja nicht wahr sein, ich habe nur zurückgespult, also noch zurückgeskippt. Mikro. Und dann ist es nochmal passiert und nochmal. Und dann dachte ich so, jetzt, also was ist denn, das ist so lieblos irgendwie so. Und was fällt dir so auf?
Ja, bei mir ist dann mehr so Charakterentwicklung. Also, oder wie wurde am Anfang die Geschichte erzählt und wie wird sie jetzt erzählt? Oder man merkt einfach, wenn so gewisse Charaktere plötzlich mehr beleuchtet werden und andere weniger oder Erzählstrukturen einfach wegfallen. So. Mhm. Dass dann irgendwie, dass man merkt, oh, irgendwie, das passt eigentlich gar nicht. Oder wenn es geht dann eher mehr um so dramaturgische Sachen, würde ich sagen. So, dass man einfach merkt, dass da der Charakter ist anders angelegt worden und jetzt ist er plötzlich so. Und bei Girls zum Beispiel ist ein Schauspieler von der zweiten zur dritten einfach plötzlich quasi ausgeschieden. Also der hat einfach gekündigt. Und dann mussten die den halt irgendwie rausschreiben, ohne dass er jemals wieder darin vorkommt, sozusagen.
Was nicht einfach ist, ja.
Was nicht einfach ist, vor allen Dingen, weil das Ende der zweiten Staffel eine ganz andere Vorlage hatte, nämlich, dass sie wieder zusammenkommen, dass alles gut ist und so. Und dann musste man quasi so eine Geschichte erzählen von, ja, er ist dann halt einfach verschwunden und hat irgendwie Schluss gemacht. Aber irgendwie, eigentlich weiß man auch nicht, also so ganz komisch. Und man hat einfach gemerkt, da ist irgendwie eigentlich eine andere Storyline geplant gewesen. Und ja, also sowas, über sowas mache ich mir dann Gedanken.
Ja, mir sind auch gerade noch Sachen eingefallen. Also jetzt beim Buffy gucken, in der 5. Staffel am Anfang ist plötzlich einfach Buffys Schwester da. Die war,
Dawn, ja.
Die war einfach kein Thema vorher. Ja. Ja, also ich weiß gar nicht, ob das überhaupt jemals der Satz will, dass sie überhaupt eine Schwester hat. Und es
ich könnte ja jetzt auch was spoilern, aber das mache ich nicht.
Nee, mach mal nicht. Aber du merkst, also an so einer Sache merke ich dann, ja, das ist anscheinend nicht angelegt worden, weil sowas kann man natürlich wunderbar einflechten in 4 Staffeln vorher. Und sei es ein Foto, das irgendwo rumsteht. Das war so ein Schlag vors Gesicht. Vor allem, wenn du das so, wir gucken im Moment jeden Tag ein, zwei Folgen, ja, und dann kriegst du ja schon sehr gut die Kontinuität irgendwie mit. Und das andere Mal, das mir wirklich extrem aufgefallen ist, das, was nicht richtig läuft, ich habe Supernatural geguckt. Weiß nicht, ob du die kennst, die Serie?
Also ich habe sie nie gesehen.
Ja, so eine US-Serie mit zwei Typen, die immer so übernatürliche Sachen bekämpfen und
ja,
so.
Ja, die sehen sehr gut aus.
Die sehen sehr gut aus, das muss ich auch zugeben. Die sehen wirklich gut aus und haben ein super schickes Auto und so. Ich weiß auch nicht, warum mir so angetan hat, die Serie. Die ist irgendwie, die guckt sich gut weg. So, es gibt manchmal so Serien, die so wie so ein netter Kaffee, so, ja, so guckt sich das gut weg. Und da gab's, ich glaube, das war auch die 5. Staffel oder so, und da war Schluss. So, kann auch 7. gewesen sein. Da gibt's so ein Event, auf das auch bisher alle Staffeln hingelaufen sind, und dieses Event ist eingetroffen. Ich versuche es jetzt extra so zu sprechen, dass ich nicht spoilere. Dann ist es zu Ende. Und dann weiß ich noch, ich war an der Bar bei Moviepilot und habe ich mit einer Kollegin unterhalten, die meint so, ja, und ich gucke jetzt gerade die 6. Staffel zu Ende. Und ich so, was? So, wie bitte? Wie kann der da? Und dann hat sie gesagt, naja, das ist so gut gelaufen, und haben sich entschlossen, noch eine Staffel zu machen. So. Und das hat man halt auch wirklich krass gemerkt an der Geschichte. Ja, also wenn du halt eine Geschichte so krass darauf geschrieben hast, dass sie zu Ende ist, und musst dann plötzlich das erstmal wieder so in Fahrt bringen und dass du denkst, so, das ist jetzt aber, das stimmt dann erstmal alles hinten und vorne nicht irgendwie so. Ja. Und nach einer Staffel, dann ging es dann irgendwie wieder. Ja, da ist mir das auch doller aufgefallen. Ja, mit so Schauspielern, die plötzlich weg sind, das ist natürlich eine spannende Aufgabe für Autoren.
Ich meine, das funktioniert im Endeffekt ja meistens dann doch auch ganz gut. Aber ist halt schwierig. Aber es ist genauso wie auch Serien halt, die werden ja auch manchmal nicht so weit konzipiert. Daran merkt man halt auch manchmal, wie ich glaub, so
daran merkt man aber auch Entscheidungen gute Serien, dann, oder? Also die halt schon ein Stück weiter konzipiert wurden mal. So.
Oder wo halt dann irgendwie schlaue Leute da waren, die gesagt haben, okay, wir haben noch eine ganz tolle Idee und wir bringen das jetzt noch in die 3. Staffel und es funktioniert. Aber Ja,
ich finde halt, also da, bei Supernatural zumindest war das so, dass so in den ersten Staffeln, also es gibt so eine Szene mit der diese Serie anfängt. Da liegt der Typ so in seinem Bett und ich glaube, über ihm ist seine Mutter an der Decke und geht so in Flammen auf. Und immer wieder ist das Thema. Und so über die Staffeln hinweg versteht man diese Szene, warum die da ist. Die hat eine Bedeutung und so eine psychologische Bedeutung und das so. Und da merkt man, da gab es so ein Konzept so über so viele Staffeln. Und das finde ich schon toll, ja. Also wenn du so merkst, dann wirst du plötzlich belohnt dafür, so lange da dran zu bleiben. Und in anderen Serien kriegt man das schon sehr mit, dass so, okay, wir machen noch eine Staffel. Ja, so, lass mal gucken jetzt, wie wir irgendwie anknüpfen. Ja, schön. Wir sind auch schon bei knapp anderthalb Stunden. Ich lasse ein bisschen Luft, weil du ja auch noch vorher was sprichst, wenn alles klappt. Das werden wir dann im Nachhinein hören. Ich kann ja noch mal kurz überlegen, über was wir alles gesprochen haben. Du hast vor allen Dingen erklärt, was szenisches Schreiben ist. Finde ich sehr spannend, weil das sowas ganz anderes ist. Und ich glaube, es gibt ja so Studien, Sachen, die man studiert, die man macht, weil man so einen Job macht oder weil ihn das interessiert. Für mich klang so, als sei szenisches Schreiben schon sehr was so ins Private sehr stark hineingreift. So, also das ist so, Künstler sein eben. Würdest du dich als Künstlerin bezeichnen? Oder angehende Künstlerin? Du musst jetzt nicht sagen, ich bin Künstlerin.
Ah ja, angehen. Nee, eigentlich würde ich mich schon als Künstlerin bezeichnen. Ich wüsste nicht, was ich sonst wäre.
Na gut, du studierst an der Universität der Künste.
Ich glaube, ich darf das sagen.
Ja, du darfst das sagen, ja. Wir haben kurz über dein angefangenes Masterstudium gesprochen, Inszenierung der Medien, das war auch interessant, über deinen alleinigen Budapest-Aufenthalt, über Babysitten und Kaffee verkaufen. Ich werde das nächste Mal, wenn ich da am Mauerpark bin, werde ich mal gucken, ob ich ein Zelt sehe.
Ja, den guten Espresso.
über Jennifer Lawrence und vor allem über, ich muss schon lachen, wenn ich es nur lese, über Yoga. Ich werde mir heute Abend mal die Videos angucken, dann musst du mir auch den Link schicken und über Serien. Dann danke ich dir sehr, dass du hier warst, Sophia.
Ja, es hat mich sehr gefreut.
Ja.
Ich bin schon traurig, dass es vorbei ist.
Ja, das sind anderthalb Stunden, geht doch immer schnell, oder?
Ja.
Genau, geht doch immer schnell. Ich hoffe, die Hintergrundgeräusche waren heute nicht so doll. Ich habe irgendwann aufs Fenster zugemacht. Es ist einfach immer noch so warm in Berlin, dass das Fenster erst offen war und dann war es mir aber doch zu laut, als ein Hubschrauber drüber flog. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss und tschüss, Sophia.
Tschüss.